weil ich, dass ich Sie um 10 vor 5 verlassen muss, würde ich sagen, fange ich einfach an. Da ich gerne in dieses komische Licht da reinschaue, würde ich gerne hier stehen, dann können wir das so machen. Ja, ich freue mich sehr über die Einladung. Ich würde mich weiter freuen, wenn das nicht ein Monolog ist meinerseits, wenn die Diskussion, da habe ich dann auch was davon. Und ich habe ein paar Charts haben wir vorbereitet, die wir sich mal zum aktuellen Stand über das eine oder andere Dinge präsentieren können. Und dann fangen wir das die Agenda. Wo stehen wir eigentlich mit den Prüfungen? Das ist dann gelegentlich für den einen oder anderen doch von Interesse. Also Sie sehen den Umfang der Prüfung, das kommt bei so 110 bis 132. Wir werden dieses Jahr auf so 110, 11, 12, 13 kommen. Was ja ganz interessant ist, als wir loslegten, also 1240 Unternehmen, die an dem Kapitalmarkt sind, und jetzt haben wir noch 820. Da muss man zu wissen, dass ja Sparkassen, Volksbanken mit so einem kleinen Bond bis zum Jahr 2007 noch nach AGB finanzieren konnten und dann in der Zeit, in den ersten zwei Jahren der Existenz haben so 120 oder 30 Kreditinstitute unsere Klientel verlassen. Wir haben auch einige, glaube ich, in den Freiverkehr vertrieben, was ich unwahrscheinlich spannend fand. Ein Unternehmen neulich uns sagte, wir waren also auch irgendwie auf der Spur und die wollten dann in den Freiverkehr. Und der Freiverkehr hat wohl ein so saumäßiges Ansehen, dass die das Unternehmen nicht genommen haben. Das ist also das erste Mal, dass wir jetzt da noch anders reagiert haben. Sie sehen eine reduzierte Fehlerquote und Sie sehen hier, das muss man ein bisschen analysieren, wie ist das da irgendwo aus. Wir hatten schon mal 1900 und 2009 waren wir schon mal 120%. Aber deswegen der Hinweis, natürlich ist die Fehlerquote bei Anlass und Verlangsamung der Daten, weil ja irgendwo schon mal etwas liegt vor. Und gerade im Jahr 2011 war es doch so, dass, wenn Sie mal dran denken, was war Puma? Puma hat irgendwo einen Fall in Griechenland festgestellt, dass es da Unterschlagung gab, so 1900 Millionen. Das war eine Presse, es war überall. Und dann haben wir eine Verlangensprüfung bekommen, ob da der Kapitalmarkt durch die weiteren Informationen dann unbedingt nochmal hätte informiert werden müssen durch die DPR-Prüfung. Was haben wir gemacht? Wir sind nicht nach Griechenland gefahren, sondern da war ein anderer DP, der dann das untersucht hat und das ist, Ergebnis ist bei Puma reingegangen. Das war dann die Fehlerfeststellung. Das ging dann relativ schnell auf. Und solche offensichtlichen Dinge, ja, da meinten wir, das war ganz richtig, dass man das vielleicht etwas anders behandelt, was im nächsten Chart kommt. Die Erkenntnis aus diesem Chart ist eben, dass doch die Fehlerquote bei den Indexunternehmen tendenziell etwas geringer ist als bei den Unternehmen, die also mit keinem Index drin sind. Und hier ist das, was ich eben angesprochen hatte, weil man einfach sagt, man muss jetzt mal die Prüfungen ausnehmen, oder es kam einmal, ich glaube Sky, da waren drei Abschlüsse hintereinander falsch und wieder in die Statistik reingehen, also wenn Sie die Doppelzählung rausnehmen, um jetzt nicht diesen falschen Eindruck zu erwecken, und weil hier doch auch häufig beim nichts anderes übrig bleibt, als die Prozentzahl in den Zeitungen, was ein falsches Bild wieder gibt, da hielten wir es doch für notwendig und richtig, das zu korrigieren. Und wenn man das korrigiert, waren wir auch im letzten Jahr also schon unter 20%. Ja, erfreulich ist die aktuelle Entwicklung. Ja, und da haben wir uns überlegt, woher kommt das? Das sind ein paar Gründe, auf die wir das zurückführen. Fast alle Unternehmen, ja, haben jetzt zum zweiten Mal mit uns zu tun, in jedem Fall alle Unternehmen, die einem Index angehören. Und da ist doch eine eindeutige Lernkurve mit verbunden. Wir hatten eben ein Unternehmensgespräch, dann kamen wir auf einen Punkt und dann hat dann der Leiter vom Rechnungswesen uns gesagt, ja, also als wir in der Prüfung 2007 waren, da haben wir lange darüber diskutiert und haben uns auch das arrangiert, weil das jetzt irgendwie wieder mal problematisiert wurde. Also so wird man dann schon mit der Entwicklung der Vergangenheit, Diskussion der Vergangenheit wieder eingeholt, was aber auch voll ganz in Ordnung. Die Bedeutung, das war anfangs schon so, aber man merkt es heutzutage bei Prüfungsausschüssen, hat doch ein Rat erreicht, wie das vielleicht in der Vergangenheit nicht so war. Natürlich spielt auch die wirtschaftliche Lage der Unternehmen eine Rolle. Wenn es schlecht geht, dann gibt es auch die einen oder anderen vielleicht Impetus, hier etwas nachzuhelfen. Die Anzahl der kleinen Unternehmen, die tendenziell fehleranfällig sind, hat abgenommen. Einige, wie gesagt, eine Gruppe habe ich im Kopf, das waren also die irgendwie irgendetwas wirr durcheinander, aber überall waren dieselben Drahtzieher, da waren 8-9 Unternehmen und da waren auch 5 Fehler, da waren mal 80% vom Eigenkapital weg und die haben wir also wirklich verfolgt, weil die nach unserer Auffassung den Kapitalmarkt doch versucht haben irgendwo zu hintergehen. Die haben das verlassen und wenn Sie den Präsidenten, den Kollegen ernst nehmen, wir haben letztes Jahr nochmal den Versuch gestartet und gesagt, wir haben jetzt mit den großen BP, die Gesellschaften einerseits, aber auch beim IDB mit allen mittelständischen BPs intensive Gespräche führen und da sagt dann der Herr dazu, na, ich habe einmal mit denen geredet und dann haben wir das angefangen, das ordentlicher zu prüfen, das ist ja so seine Diktion. Das hat aber auch sicherlich auch in einer doch intensiven Diskussion, wo wir Probleme sehen, wo wir Handlungsbedarf sehen und wo andererseits genau mal ihre Sicht der Dinge dargestellt, die Gesellschaft dargestellt haben, das glaube ich ganz. Ja, die Analyse ist, was wirklich auch von Bedeutung ist. Und jetzt nicht etwa IRS, sondern mit die anzahlmäßig größten Fehler sind doch immer in Lage, in der riesigen Berichterstattung, da ist man einfach nicht richtig ehrlich. Und ich verrate nicht zu viel. Wenn jetzt auch zum Beispiel in Sonderuntersuchung bei der BPK, wir haben die gleichen Erfahrungen. Wir hatten in dieser Woche ein Gespräch mit Herrn Spindler, der so ein bisschen auch aus seinen Erfahrungen gesprochen hat. Denn wir wollen uns schon insofern so ein bisschen abstimmen. Wir haben es mal erlebt, dass dann jemand sagt, ja, die BPK sagt hü und DPR sagt hot. Dann sind wir der Sache auf den Grund gegangen. Das war bei weitem nicht so, aber wenn man ein bisschen an der Rückenhand ist, ist man vielleicht auch etwas kreativ in Findung von Gründen für dies und jenes. Und da sind wir doch recht gut im Kontakt auch mit den Kollegen von der BPK, die natürlich von der anderen Seite hier ihr Problem sind. Aber wir haben das Gleiche gedacht, dass die Lageberichterstattung doch auch aus ihrer Sicht in Deutschland absolute Defizite hatte. Er hat noch etwas gesagt aus irgendeiner Prüfung, dachte ich, sage nicht, wo das ist, aber da war nicht zufrieden, wenn wir dahinter schauen, was war. Ein extrem dominanter Vorstandsvorsitzender. Ja. Und der hat dann gesagt, passt mir nicht, so, was macht sie denn als Abschlussprüfer? Das ist recht schwierig. Also da hat er gesagt, nee, dann müssen sie das Kreuz durchdrücken, ja, und gerade im Lagebericht darauf drängen. Ja. Jetzt gibt es ja, gestern glaube ich veröffentlicht, nicht, den DS20, ja. Gut, der gilt jetzt erst ab 2000, für den Geschäftsjahr 2013, aber die meisten werden ihn sicherlich hoffentlich auch dann irgendwo anwenden. Dann hat man nochmal etwas mehr auch Hinweise für die Unternehmen, für die Abschlussprüfer, dass man sagt, pass mal auf hier, das müsst ihr tun und soweit sie für Unternehmen verantwortlich sind, warten wir doch dringend darauf zu achten. Also das ist, da ist ein Defizit in Deutschland. Der Gesetzgeber hat das ganz klar stolz darauf, die gehen im Ausland hausieren, sagen, ihr habt doch alle deutlich seid ihr hinter uns, nur wir haben so einen tollen Lagebericht und in Praxis, wie ist die Umsetzung, sehr, sehr, sehr unbefriedigend. Ja. Da haben alle eine Aufgabe, das besser zu machen. Das ist eine Fehlerquote, ganz gewiss. Natürlich die Anwendungsschwierigkeiten bei den einzelnen IFS. Sie haben alle als Unternehmen, wie als Abschlussprüfer natürlich einen irren Zeitdruck, das ist schon klar. Wir haben dies nicht, das ist ein Privileg unserer Tätigkeit, dass wir sagen können, wenn es noch mal eine Woche dauert, dann dauert es noch eine Woche, wir müssen die entscheiden. Was nur dazu führt, sich frühzeitig um die Probleme zu kümmern. Nochmal zurück zum Lagebericht. Wenn, müssen Sie jetzt spätestens jetzt zur Investor Relation hingehen. Wenn Sie im Februar, März kommen, ja, der Aufsichtsratsvorstand, also das ganze Ding fertig ist, die haben es abgesichert, die haben sogar keine Chance. Wenn du wissen, Sie jetzt mit dem Leben sprechen, pass mal auf, hier gibt es den neuen DS20, wie hat er das umgesetzt? Jetzt kann man das noch beeinflussen, weil er ja so in der M entstehen ist. Also das wäre, glaube ich, sicherlich sinnvoll, das zu diesem Zeitpunkt zu tun. Gelegentlich, gerade auch bei kleineren Unternehmen, schwierige ökonomische Situation, ja, da versucht man zu retten, was zu retten ist. und der höhere Prüfungsumfang und größere Prüfungsintensität. Bei den kleineren natürlich, da prüft man manchmal vielleicht durch 3-4 Prüfungshandel 80-90% der Aktivseite, das geht manchmal ganz schnell. Bei den großen eben ist das nicht so. Da kann man eben nur reingehen und manche wenige Dinge sich aussuchen als Schwerpunkt. Und wir haben natürlich auch im Vergleich zu anderen in Forstanlagen in Deutschland, wenn diese Übersetzung ins Fehler geht, wir haben eine digitale Entscheidung. Richtig oder falsch. Andere Enforcer haben ein größeres Spektrum von Möglichkeiten. Die können auch mal sagen, als wenn es beim nächsten Mal richtig macht oder wenn ihr sogar beim nächsten Mal retrospektiv den Fehler korrigiert, dann sind wir da zufrieden als Enforcer. Das erlaubt das deutsche Gesetz nicht. Ja, wir nehmen das ernst. Das Wichtigste ist nicht die Sanktion, sondern die Prävention. Das ist eben einmal, dass wir sagen, das sind die Prüfungsschwerpunkte. Das haben wir jetzt im Oktober gezogen. Also die BPK wird auch bald mit Prüfungsschwerpunkten reinkommen. Da werden vielleicht andere Parallelen erkennen. Wir geben die Hinweise an die geprüften Unternehmen. Das machen wir dann, wenn es um Kleinigkeiten da sind, macht das der fallverantwortliche Prüfer in der Diskussion mit den Unternehmen, sagt, also das ist das vielleicht, das sind also nicht Dinge, die jetzt gravierend sind. Im Terminus, gerade mit der BaFin heißt das immer, das sind Kartellen oder kleinere, auf jeden Fall nicht materielle Fehler. Oder wir sagen dann, für die Zukunft gerichtet gibt es Hinweise. Also das war jetzt falsch, nach unserer Auffassung. Es war immateriell, deswegen gibt es kein Fehler. Aber wir sind der festen Ansicht, es ist falsch. Und wenn ihr das nicht ändert, dann macht ihr im nächsten Jahr den Fehler möglicherweise in Absicht, um irgendwas zu erreichen. Und dann wissen Sie alle, IFRS 8 hat ja eine andere Aufgriffsschwelle, wenn man etwas mit dem Bewusstsein eines Fehlers macht. Und da sind wir doch relativ am Anfang vielleicht eher mal großzügig. Aber wenn Sie es nicht lernen wollen, weil es manchmal nicht passt, dann sind wir nicht mehr großzügig. Also, und dann sagen wir auch, also da geht ein gewisses Risiko ein, dass wir dann zu einer Anlassprüfung kommen. Und da muss ich sagen, in den meisten Fällen gibt es ja auch ein Einsehen, dann versuchen wir auch zu kommunizieren mit den Wirtschaftsprüfern. Und der ist ja meistens dann auch unsere Ansicht, denn das machen wir natürlich nur bei Dingen, wo wir auch fest überzeugt sind, dass es so sein sollte. Wie wir überhaupt doch jetzt einmal, das hat der Herr Ernst auch doch jetzt verstärkt klar gemacht, einfach in Gesprächen, sehr intensiven Gesprächen, dann mal mit dem Finanzvorstand einfach sagen, was wirklich schlecht war. Denn aus dem Schreiben haben wir, wenn es nur steht, keine fehlerhafte Rechnungslegung, wollen wir nicht, dass er dann zurückgeht bei einem Abschluss, der nach unserer Auffassung doch nicht so ganz toll ist, dass ein Aufsichtsrat zurückgeht und sagt, hier ist alles fantastisch. Da sind wir nicht dabei, das kann man nicht erzwingen. Aber man kann das ein oder andere dann doch schon irgendwo mal deutlich sagen. Und wenn man im Gespräch mit dem CFO sagt, also wir müssen uns darauf verlassen, dass sie diese Dinge, die wir jetzt nicht offiziell schreiben, weil wir nur digital Ja-Nein sagen dürfen, aufgreifen, dass das dann auch entsprechend kommuniziert wird. Also dann glauben wir schon, dass das so erfolgt. Wir sind, da kommen wir noch drauf, bemühen uns mit den Standardsetzern etwas zu machen. Da gibt es eben das Instrument von Pre-Clearance, beziehungsweise bei uns heißt es fallbezogene Voranfragen. Und zu den Gesprächen mit den Pflegegesellschaften, da hatte ich das schon gesagt. Ja, europäische Entwicklung, kommen wir da zurück. Das war ein gewisses Highlight, gebe ich zu. Also, da kam jetzt diese Agenda-Konsultation vom ISB und die Fragen fanden wir alle ziemlich daneben, weil sie nur, zum Beispiel, Vertreter so ein bisschen so Gegenstand hatten. Ach, wollt ihr das zuerst haben oder wollt ihr das zuerst haben? Also, das war nicht so zielführend, weil wir schon häufiger darauf hingewiesen haben, dass wir sagen, also es gibt Standards, die einfach qualitativ schlecht sind. Ja. Sie wissen, ab 2001 haben die da reingebracht, ein Standard ist qualitativ nur dann gut, wenn er enforcebar ist. Ja. Oder auch wenn er aus Sicht des Abschlussprüfers auditable ist. Ja. Elina Schroff hat ja einen, wie ich fand, fantastischen Artikel da zum 100. Jahre von Lefson, glaube ich, da zu diesem Thema auch geschrieben, es muss ein Auditable sein. Und es gibt eben viele IFRS-Vorschriften, die nicht ausreichend prüfbar und nicht ausreichend enforcebar sind. Und das nach den eigenen Kriterien vom ESB ist das eben ein qualitativ schlechter Standard. Zum Beispiel kommen wir noch, das haben wir bisher auch dargestellt, das haben wir auch im Gespräch mit mindestens 3 ESB, mit denen auf dieser Seite nicht bewusst, ich denke mal IS 40, welchen Missbrauch möglich ist und wie der Kapitalmarkt betrogen wird geradezu. Und dann kriegt man häufig die Antwort, also wir machen die qualitativ hochwertigen Standards, für die Umsetzung sind wir nicht vorgeführt, sind wir nicht zuständig. Das ist nicht unser Wert. Mehrere ESB-Mitglieder haben das so gesagt. Also wir haben es immer versucht. Wir haben nicht das Gefühl, dass überhaupt zuhört. Und da war ja noch die Elke König da im ESB-Board. Da habe ich gesagt, also wir haben da gewisse Vorstellungen und würden uns sehr freuen, wenn das auch irgendwo diskutiert wird. Und macht das Sinn, weil eure Fragestellungen sind an sich alle nicht so, wie wir sie für angemessen halten, um da den Punkt zu bekommen. Nein, es hieß, schreiben, wie soll man es, schreibt und dann es wird alles gelesen. Und das haben wir dann getan. Und dann gab es noch so ein Roundtable, den fand ich auch wieder nur, ich sag mal, saß man drumherum, du warst auch mit dabei, irgendwo wurde diskutiert, ob wir das zuerst und das zuerst. Also es war eine, fand ich, eine typische Veranstaltung, wo man anschließend sagen konnte, wir haben alle Stakeholder eingebunden, man war so toll, ist ja alles wunderbar. Also ich fand es ziemlich daneben. Und da war noch unsere Stellungnahme etwas knackiger, ich weiß nicht, wer die von Ihnen da mal gelesen hat, und wo wir zu Stellungnahmen haben gesagt, also liebe Leute, Entwicklungskosten, ja, ist der größte Unsinn an Vorschrift. Warum ist es Unsinn? Weil jeder machen kann, was er will. Ich sage Ihnen aus der Praxis, wir kennen Sie ja auch, von was ich weiß, von was ich rede. SAP macht null, von dem man annehmen würde, ja, und die letzte kleine Entwicklungsbude um die Ecke, die hat von ersten Minute an, kommt alles drauf. Und das können Sie nicht enforcen. Die Vorstellung so, und das Schöne an der Sache ist eigentlich, das haben wir dann geschrieben, in Diskussionen, beim ESC haben wir das Privileg, dann auch mal zu diskutieren mit Vertretern vom IFRIC-IC, und der Wayne Epton, das ist jetzt der, Chairman, ja, ja, wie wir da so drauf gesprochen und sagte, ach, das wissen wir, die Großen machen nie was, Kleinen machen alles, das wissen wir seit Jahren, das kann doch nicht wahr sein. Ihr wisst, dass es ein absolut unsinniger Standard ist. Ihr tut überhaupt nichts darüber. Also das war jetzt ein Punkt. Dann sind wir da an Auffassung, ja, und da gibt es ja nur Literatur hier in Deutschland, Küting ohne Ende. Ja, Sie können mit BPs sprechen, ja, diese ganze Goodwill-Abschreiberei, also das ganze Impairment-Test, ja, Sie kriegen immer diese Hockeystick-Planung ohne Ende und nur wenn Sie dann also mal extrem Dinge oder man macht irgendwie einen vollkommen technischen Fehler, aber und das ist natürlich etwas, wenn Sie mal die statistischen Zahlen sich anschauen, wie wenig da abgeschrieben wird. Ja. Und ich entsinne noch an einen Artikel aus der Financial Times 2008 nach der Finanzkrise. Da haben die mal gesagt, es gibt in Deutschland, in Europa 700 Milliarden Goodwill. Alle, nicht alle, Großteil entstanden in den wirtschaftlich guten Jahren 2005, 2006. Und ist insgesamt abgeschrieben, also 50 Millionen, da war von die Hälfte Royal Bank of Scotland. Also Minimalbeträge. Ja? Und das zeigt einfach nur, dass dieser Standard nicht umgesetzt werden kann, denn da müsste an sich nach normalen Menschen gering auch etwas hätte mehr abgeschrieben werden können. Ja? Lieblingskind, negativer Goodwill, ja? Größte Unsinn auch da in den Standards. Ja? Und dann haben Sie schon mal erlebt, wenn man das ja nochmal überprüft, dann wird ja nochmal diese Sicherheit da festgestellt, haben Sie schon mal einen Vorstand, haben Sie schon mal eine Gesellschaft gesehen, die am ersten Versuch kommt und sagt, wir haben jetzt hier negativen Goodwill, buchen 20 Millionen als Ertrag uns dann rein und dann kommt der zweite nächste Woche, macht der Vorstand nochmal die Überprüfung, kommt, ach nee, jetzt muss ich das überprüfen, ist doch alles kokolos. Das hat doch mit Realität in dieser Welt überhaupt nichts zu tun. Und auch die Vorstellung, wenn Sie mit Amerikanern das so schreiben, dass in den very rare circumstances, dann heißt es nach dem Verständnis von Amerikanern never. Ja? Wir haben bestimmt schon 50 Fälle von negativen Goodwill gehabt in den letzten Jahren. Und den schlimmsten Fall, den Sie nehmen, dann, da sehen Sie mal, wie der Kapitalmarkt da auch betrogen wird. Ja? Einer der ersten Fälle war der liebe Fall Arkes.
dieses Dorfs. Die hatten sich 3 Jahre hintereinander jedes Jahr 30, weil es ihr Geschäftsmodell war, Unternehmen zu kaufen, denen es schwierig, denen es schlecht geht, haben sie nicht bezahlt. Das war deren Geschäftsmodell. Nach 3 Jahren hatten die 70 Millionen Ertrag in den Büchern. Und die ganze Welt fand das alles ganz toll. Ja. Der Aktienkurs war bei 100, der Erlös wurde Multi-Multi-Multi-Millionär und 1,5 Jahre später war der Aktienkurs bei 3 Euro. Ja. War weg. Das bewirkt der negative Goodwill auch mit. Ja. Und deswegen bin ich ja ganz beim DBB, die sagen, das ist alles Quatsch, das muss man nicht anders machen. Also das sind dann der Punkte, wo wir auch sagen, wo wir auch ich sag mal, Fälle haben, die wir einfach schlecht finden. Kaufpreisbestandteile, ja, diese wunderbaren 1000 Methoden, mit denen man was allokieren kann, allein nicht betriebswirtschaftlich lässt sich das überhaupt nicht machen, das halten wir auch für nicht so ganz sinnvoll. Und die Bewertung von den Immobilien, die IAS 40, da ist es ja, heute Morgen hatten wir eine Diskussion, da hat jemand zitiert, gehen Sie zu Gutachter, Sie kriegen jeden Wert. Und wir hatten schon Fälle, bei einer Gesellschaft, die ich hier auch nicht vertreten sehe, ja, da war dann so, Erwerb Ende November 70 Millionen, Bewertung zum Jahresende 80 Millionen, also in den 4 Wochen ist es also dann der Marktwert, aus welchen Gründen auch immer, belegt durch 2 Gutachten. Ja. Der arme Kollege Wirtschaftsprüfer, der hat genauso gekocht, was soll ich denn machen? Ja. Ich habe gesagt, wir sind genauso frustriert wie du als Wirtschaftsprüfer, was sollen wir denn machen? Ja. Damit kommen Sie bei BaFin und OLG nicht durch. Und wenn Sie dann auch sehen, ja, dass diese 10 Millionen durch das operative Ergebnis gepfiffen werden, ja, und dann kommt die Kapitalberichterstattung mit 5 Millionen, also durch diese 10 Millionen Ertrag, kommen Sie zum operativen Profit von 5. Und dann wird die Kapitalmarktkommunikation darauf ausgerichtet, jawohl, wir haben es geschafft, den Turnaround mit 5 Millionen. Also durch nichts realisiert. Alles das gehört wunderbar der IAS 40 in einer Weise. Wir haben es ja geschafft, letztes Jahr in einem Fall, kann man bei GAGFA was glauben Sie, wie kompliziert es war, da mal zum Fehler zu kommen, weil die nach unserer Auffassung es sowas von übertrieben haben. Ja. Also die Leerstandsquote ja, ab dem zweiten Jahr ist immer bei 1%. Ja. Und das, wo sie große Teile in Dresden und in Duisburg haben. Ja. Und da haben wir gesagt, das ist jetzt vollkommen unrealistisch. Und da kam da auch zum Fehler, den ja auch die BaFin mitgetragen hat. Also das waren so unsere Kritikpunkte. Und jetzt, also wir waren schon ein bisschen frustriert. Und jetzt, Herr Hogerforst, da sehen wir mal, da kommt so ein Political Animal raus. Und was sagt der Hogerforst? Ja. Das war gegen runter wie Öl bei uns. People always tell us, we should not set our standards from an anti-abuse perspective. Das, was mir 3 ISB-Boardmember erzählt haben. Dann sagt er irgendwas, I think that is nonsense. Recht hat er. Ja. So kann man seinen Job nicht machen. Ja. Und dann, das relates to intangible assets, dann noch ausgeführt. Der ist ja, wie gesagt, kein IFS-Fachmann von, der war ja Finanzminister irgendwo da. Nein, das ist positiv. Der guckt sich das mal an von oben und vergräbt das nicht von unten rein. Und er sagt, ich habe mittlerweile 21 theoretische Methoden kennengelernt, wie man Intangible Assets abspalten kann von Purchase Price Allocation vom Goodwill. Ja. Also das so. Und dann sagt er auch, IFRS 3 Business Combination, da muss man noch irgendetwas machen. Ja, und mit dem OCI sind wir uns alle einig. Ja. Und wir haben dann auch, was wir noch gemacht haben, weil eine Frage, haben wir auch in diesem Bereich ein bisschen kontrovers manchmal diskutiert, das ist die Auswirkung der GMV. Oder was sagt die GMV eigentlich? Ja. Und das wird ja immer mehr entleert, oder es geht über OCI, oder dann hier aktiv-passiv rauf und runter. Und wir waren, der Herr Ernst und ich waren beim DFD, Deutsche Wertpapieranleger dort, nicht? Nee, DBS, ich muss immer mit DSW oder DBS, das ist DBS. Wir waren bei DBS, ja. Und da haben wir das mal in Frankfurt, nicht? Dann haben wir mal gesagt, das sind die Analysten, die damit umgehen, nicht? Welche Bedeutung hat die GMV-Zahl eigentlich für den Kapitalmarkt? Ja? Weil Sie, wenn Sie mit ISB-Leuten sprechen, sagen Sie, ja, das ist alles erneut hat, ja. So. Und der sagt ganz locker, das ist die wichtigste Zahl für Analysten, ist Net Income. Es gibt eine große Zahl von Analysten, die machen nur quantitative, die schauen sich nichts an. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich mal, jetzt denke ich mal wieder an IS40, ja, welche Auswirkungen das dann irgendwo hat auf die Auswertung, auf den, für den wir also hier irgendwo alle arbeiten, dass man also vernünftige Analysen bekommt. Und da fühlen wir uns insofern auch nochmal dargestellt. Wir haben auch an diesem Goodwill-Effekt im Kernel-Test, in der Organisation teilgenommen, da müssen wir mal zusehen, was da rumkommt. So, und etwas, was unserem Herzen meint, das ist ja so, Österreich hat ja bis heute überhaupt keine Enforcement-Einrichtung. Und sie hatten schon Gesetzesvorschläge aus dem Jahr 2005. Interessanterweise hat im Jahr 2005 haben die Unternehmen, die Industrie das kaputt gemacht. Ja? Also ich habe ja schon 5, 6 Vorträge in Österreich gehalten und diskutiert. Wollen wir nicht, brauchen wir. Da waren die alle sich einig, das passt hier nicht so. Interessiert die auch überhaupt nicht, dass das mit Verstoß irgendwo ist gegen die EU-Regeln oder die Transparenzrichtlinie, da schreien sich Leute, ob es EU-Form ist, aber auf jeden Fall sind sie da jenseits Gut und Böse. Und im Juni, das war ganz beeindruckend, da sagte der frühere Finanzvorstand, ein ziemlich einflussreicher Mensch in Österreich, der Herr Jettner, also der war damals noch Finanzvorstand bei der Post, Österreich Post, also was der Verlust des österreichischen Kapitalmarktes an Ansehen, wir können uns da nicht mehr blicken lassen. Wir müssen unbedingt was tun. Ja. Und also zum damaligen Zeitpunkt hat die Frau Fechter, die Finanzministerin, nicht verkündet, wir kriegen auch ein Enforcement. Dann hat sie aber, und wir wissen, die ist ja schwarz und der Staatssekretär ist rot und die müssen sich einigen. Und dann hat sie wohl irgendjemand, wenn ich das recht, wenn mir recht ist, dass so kolportiert wurde, hat sie wohl irgendjemand von den Roten aus dem Aufsichtsrat eines Stadionunternehmens rausgeworfen. Und das hat den Staatssekretär von SPÖ so verärgert, dass die sagen, es passiert überhaupt nichts mehr. Und es war also wirklich ein bisschen Frustration bei allen Beteiligten. Ein, finde ich, hervorragender Mensch aus dem Justizministerium, der dann gesagt, so, jetzt haben wir sich da mal wieder kräftig jetzt gegeneinander gefahren und so tief eingegraben, dass nichts passiert. Ja? Nach den Wahlen, das war die Erwartung. Und anlässlich dann in der nächsten Besprechung durfte ich so ein Interview in der Zeitung geben mit der Presse. Und da habe ich der Journalist gesagt, also ist ja jetzt vollkommen egal, wie das jetzt gedruckt wird. Vor den nächsten Wahlen passiert ja so und so nichts mehr, also gehen Sie mal 2014 an. Und eine Woche nachdem wir das Ergebnis gedruckt war, mit einmal hatten die eine Klausursitzung und da haben sie mal aufgestellt und gesehen, wie viel an Programm sie nicht geleistet haben, die Roten, die Schwarzen in ihrer Regierung. Jetzt haben die ja Angst, dass sie beim nächsten Mal vielleicht nicht mal mehr zusammen die Mehrheit zusammenbekommen. Und dann haben sie gesagt, was haben wir denn noch in der Schublade? Ja? Und dann haben sie festgestellt, ja, das ist relativ einfach. Und mit einmal haben die jetzt also einen Gesetzesvorschlag, der zu 90-80% das deutsche System zum Inhalt hat. Das war nämlich jetzt Stein des Anschlusses. Die Schwarzen wollen unser System, die Roten das wollen alle, das bei der FMA das ist. Und darauf konnten sie sich nicht einigen. Und anders als in Deutschland, hier ist ja Federführung Justizministerium, in Berlin mit Finanz, dort ist es umgedreht. Und jetzt kommt die spannende Frage, auch da wieder sagen manche Leute, das ist also, wir haben es zwar auf Papier, aber die werden es so verhindern, die Roten werden es so verhindern, dass sie dann also dieses Kernkonstrukt zusammenbekommen, was ja dann auch in Deutschland die Voraussetzung ist, dann über die Anerkennung, das deutsche System ist ja, laut Gesetz obliegt die Enforcement der BaFin und nur wenn sich eine Institution findet, die nach gewissen Spielregeln das macht, dann wird das übertragen. Das ist also die Situation und wir haben da unsere Hilfe angeboten, werden jetzt also, aber da sind jetzt auch eine von dem Industrievereinen sind jetzt also auf dem Weg und Beschluss des Rechnungswesenskontrollgesetzes, das war also jetzt am 29. Also das wird jetzt wohl verabschiedet werden. Und was ich dramatisch fand, also nach jetzt vor etwa 4, 5 Wochen auf dem Weg nach Wien, gesagt, naja, wenn der Kapitalmarkt so Mist ist, wie macht sich das denn eigentlich in Kursen bemerkbar? Schlicht sich das irgendwo nieder? Da können Sie mal sehen, das war zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Vor etwa 5 Jahren war in Deutschland der Kurs also ziemlich an der Spitze. Und der DAX lag vor 4 Wochen 8% unter dem hohen Wert von vor 5 Jahren. Und in Österreich 55%. Jetzt behaupte ich nicht, dass mit einem guten Enforcement das auch nur so ist. Aber das ist ein Punkt, von mehreren, von dem Gesamtverständnis, der dazu geführt hat, ja, dass eben keiner mehr dort investiert. Ja. Und die deutschen Kurse werden ja durch die Ausländer in DAX nehmen. Ja. Und die Ausländer gehen ja auch nicht nach Österreich, die Pensionfonds und sonst etwas, das machen sie nicht. Also von daher, also ich fand diese Zahl von 55, da habe ich auch in Österreich gesagt, also ihr könnt doch nicht zuschauen, wie euer Vermögen, dadurch, dass sie sich da oben nicht einigen können, ja, ich sag mal, dass man so damit umgeht. Aber da sind sie jetzt auch eine bessere Situation. Was im Rahmen von der Gesamtentwicklung eine irre Rolle spielt, da sind wir nicht am Ende, ist ESMA. Ja? ESMA ist ja geschaffen als eine europäische Institution ohne demokratische Legitimation. Und der Steven Major ist also jemand, der selbstbewusst extrem agiert. Ja? Und das war auch ganz interessant mit der Diskussion mit dem Herrn Spindler. Ja, denn nach den Vorstellungen der EU ist ja die Frage, ob, das ist angesprochen, da heißt es, die Berufsaufsicht müsste eine Behörde machen. Und wenn das umgesetzt wird, ist die Frage, ob das dann nicht die BaFin machen müsste und die ganze Abwartung, das Ganze alles können Sie vergessen. Ja. Und der versucht jetzt mal Lobbyismus zu betreiben. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es jetzt nicht nur, weil wir das sind, aber als Bürger finde ich es fantastisch, dass Institutionen wie die DPR, aber auch die APAC, ja, nicht eben eine Behörde sind und ein Typ wie den Spindler, ja, oder vorher Röhrig oder der Professor Martens, ja, die machen einen, finde ich, einen super Job. Ja, anerkannt ohne weiter. Ja, und das kriegen sie nicht in eine Behörde rein. Jetzt kommt da wirklich so ein Typ da aus Brüssel her und ohne das mal zu analysieren, haut er das dann in die, machen die das in die Pfanne und es kann dann sein, dass es wegfällt. Also so, diese Zentralisierungswut von ESMA können Sie da ganz kräftig sehen. Also der stellt schon Leute ein, das sagt der Spindler, der stellt schon Leute ein ohne Ende. Ja, da kann man die Engländer vielleicht ein bisschen verstehen, wenn man das EU-Budget da sich anschaut. Weil er sagt, und es wird alles so gedreht, dass es heißt, und das ist eine ganz große Gefahr, bei beim Parlament und der Kommission, ja, und der Spindler hat ein Beispiel gegeben, mit einem Parlamentarier, ich glaube, aus dem EU-Parlament, der hat irgendeine Behauptung in den Wink gestellt, die er von der ESMA gehört hat. Und da ist der Spindler an die Decke und hat die ESMA die Fakten erzählt, ja, dass es alles nicht stimme, was da ist. Ja. Da wird immer das gleiche Bild, ja, wir brauchen das. Ja. Es gab eine Untersuchung der SEC über die Qualität der IFRS-Abschlüsse in Europa. Und das war also ganz negativ. Das haben wir analysiert. In der Stufe 1 und dann war die Kritik, also das ging, die Kritik war am Enforcement. So, und dann war die Analyse war, ungefähr der Hälfte der Fälle haben sie Kritik an einer IFRS-Vorschrift geübt. Wir haben dann anschließend alle deutsche Fälle, da haben wir nämlich die Namen uns gehen lassen, haben wir analysiert, da blieb nichts von übrig. Ja? Was denn in manchen Fällen war gesagt, naja, also da würden wir im Rahmen von Enforcement uns vielleicht eine Erklärung geben lassen, aber dass man ableiten konnte aus einer Desktop-Analyse, hier ist ein offensichtlicher Verstoß, das Enforcement hat das nicht aufgegriffen, also das ist vollkommen daneben. Und wie wird das bei ESMA aufgegriffen? Ja? So, da heißt es, ja, da zeigt ja, wir müssen unbedingt hier mehr machen. Also die nutzen jede Gelegenheit zur Zeit. Ja. Das ist so auf die Arbeitsebene. Und dann sind sie diese Verordnung, da brauchen sie noch etwas mit der Kommission. Ja. Da haben sie schon mal versucht, die Transparenzrichtlinie was reinzubringen, um ihre Position zu stärken. Die sind sie nicht weitergekommen. Und ganz entscheidend ist hier, wie weit geht das dann mit den, was heißt das, praktisch mit technischen Regulierungs- und Durchführungsstandards, was heißt mit Leitlinienempfehlungen. Ja. Und wenn sie heißt comply or explain, ist nicht etwa unser Verständnis, wenn ich es vernünftig erläutert habe, dann kann ich damit leben. Nee, da heißt dann explained, wann stellst du es um? Das geht an die Behörden, mit welchem Plan oder sonst irgendetwas. Also es ist viel weitergehend. Ja. Ja. Noch ein paar andere Dinge. So, und das muss man mal lesen, sich so, was das für heißt. Also die Guidelines. The competent authority and financial market participants, das sind die lead issuer, also ja, shall make every effort. Also eine Institution, ja, jetzt die Frage, wie weit können die jetzt, kann die ESMA bestimmen, was die Financial Participants machen müssen. Und jetzt kommen, sehen Sie weiter in den Vorschriften, das bis unter 4, das betrifft dann die Competent Authorities. Ja. Und dann heißt es unten, dass die, wo war das jetzt? If required by their guidelines or recommendation, financial market participants shall report in a clear, detailed way whether they comply with the guideline or recommendation. Ja, ist das enforcebar, ja oder nein? Also das müssen die das machen, wo ist dann, reicht das irgendwo aus? Das ist noch relativ unklar. Das Verständnis von ESMA kann ich Ihnen sagen, das ist ziemlich eindeutig, ihr müsst alles so etwas, da sind die schon überzeugt. Also, wie das sich bei irgendwie umsetzt, das ist Frage der Zeit. Und wenn Sie sich mit der BaFin unterhalten, erzählen wir Ihnen aus anderen Rechtsgebieten, die jetzt nicht enforcen, noch weitere solcher Beispiele, wo es also schon geht. Und das höchste Gremium ist das Board of Supervisors. Und da gibt es eine Phase 1 bei einer gewissen Anzahl von Entscheidungen, gibt es One Country, One Vote. Malta gleich Deutschland. Und dann manchmal noch sind 10 Länder gar nicht da. Die werden dann vielleicht auch nochmal dafür gerechnet. Also das ist alles etwas nicht so ganz einfach. Und dann muss man auch wissen, dass die ziemlich eng zusammenarbeiten. Also der Steve Mayer kommt ja aus dem Political Enforcement. Der hat einen sehr guten Draht zum Ogerforst. Ja. Und auch zu unserem Kollegen aus dem holländischen jetzigen Enforcement-Bereich. Die haben ja alle früher mal zusammengearbeitet. Ja. Also da sind sie sich häufig einig. Was ich als positiv ansehe, was wir immer kritisiert haben, ist das liebes ISP. Ihr müsst vielleicht mal fragen, wo sehen denn jetzt die anderen, die Enforcer, wo sind denn deren Überlegungen, weil wir relativ tiefen Einblick haben, wie tatsächlich finanziert wird. Das haben sonst noch vielleicht die Big Four. Aber die sind ja durch ihre Mandantschaft natürlich etwas eingebunden. Und das läuft jetzt die Kommunikation, dass die fragen, wie sind eure Erfahrungen da? Also das finde ich sehr positiv bei aller sonstigen Dinge. Aber das muss man achten und man muss schwer, und das spinnt dann ganz klar sehen, ESMA, ich auch für den Vergleich zu BEWA und das für eine Versicherung, das sind Institutionen vom Parlament und von der Kommission. Und in allen Diskussionen zentrale Verantwortung macht, zu nationalstaatlicher Verantwortung, wissen wir alle, wo im Zweifel erstmal Kommission und Parlament stehen. Ja. Und wenn dann noch die ständige Kommunikation vielleicht etwas einseitig ist, dann muss man aufpassen. Was der Spindler, also kann man ja ruhig sagen, also ich hätte nie geglaubt, ich weiß gar nicht, ob das meine Aufgabe ist, Lobbyismus zu betreiben. Ja. Aber sonst kommen wir hier nicht voran. Und wir versuchen auch, etwas darauf hinzuweisen, dass das nicht so ganz einfach ist. Und da eben Machtverschiebungen sind und ob die so sinnvoll sind, sei mal dahingestellt. Das sind noch ein bisschen diese Überarbeitung von der Grundlage für die Zusammenarbeit aller Enforcer in Europa. Also wir treffen uns ja so 8-mal im Jahr, die Vertreter aus 29 Ländern, da ist noch Island und Norwegen dabei, da kommen wir so 20, ja, um dafür zu sorgen, dass eben eine einheitliche Diskussion und Auslegung der Standards irgendwo ist.
Darf ich nochmal kurz?
Jederzeit!
Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt. Das ist ein Thema, das uns heute die ganze Zeit beschäftigt hat. Vielleicht haben Sie auch heute schon mal Handelsblatt gelesen. Das Thema ist ja auch eins der Prüfungsschwerpunkte des Sortierungsdienstes, sagt sie also noch. Und wir haben ja auch eine Beraterin von ESMA bei der IFRSC-Sitzung und wir haben ja im Moment bei IFRSC im November die erste Sitzung gehabt, aber haben darüber auch berichtet. Aber das Ganze ist ja unter dem Titel Work in Progress und dann noch nicht mal eine vorläufige Titel-Agentalistisch herausgegeben. Und dann wurde von der Dame erstmal gesagt, ja, aber das Wording, das kann ja, muss ja gar nicht so genau sein, weil ESMA hat ja gesagt, solange es keine Clarification gibt von FSC, bleibt bei WA. Da gab es ja eine ESMA. Auch die Frage gestellt, okay, ist das dann so, dass wir uns darauf verlassen können, dass das geforst wird? Da gab es keine Antwort. Jetzt ist das Ganze nochmal ein bisschen brisant erhalten durch einen Handelsblatt-Artikel von heute, in dem also einige Vertreter, ein Vertreter von Mercer sagt, ja, das Lease kann man so lesen, eigentlich die Entscheidung ist da und man kann auch unter AA gehen. Womit das Ganze natürlich wieder an Brisanz gewinnt. Und die Dame sagte mir dann nochmal, dass morgen, glaube ich, ist nochmal eine Sitzung, wo dann sehr wahrscheinlich das Thema auch nochmal behandelt wird. Ich weiß jetzt
von der ECS?
Ja.
Gestern heute jetzt.
Gestern die Sitzung. Und da wurde das Thema auch nochmal besprochen. Uns brennt natürlich sowohl den Anwendern als auch den Prüfern das Thema heiß unter den Nägeln, weil gerade durch solche Artikel natürlich jetzt wieder der Eindruck erweckt wird, ist alles schon klar, wir können jetzt unter AA gehen, versuchen die Wellen zu glätten und haben gerade heute dann auch nochmal auf der DRSC-Website nochmal festgestellt, Vorsicht, Vorsicht, da ist keine endgültige Entscheidung gefallen. Ich weiß nicht, ob Sie dazu schon mal sagen können, ansonsten für Sie nochmal zur Information, dass das im Moment wieder hochkocht und ein heißes Thema ist. Von ESMA was zu erwarten ist,
Ich weiß, dass darüber diskutiert wird. In Vorbereitung auf das Treffen, die Frau Neumann kennen Sie ja, glaube ich, alle. Habe ich sie angemeldet, habe gesagt, was gibt es da irgendetwas, weil ich erwarte, dass danach gefragt wird. Das war dann, ich sage mal, ein bisschen die Antwort. Also es gilt nach wie vor das, was schriftlich bisher geäußert wurde. Und man wolle sich jetzt nicht in einem Sinne aus Sicht von ECS aus dem Fenster hängen zu sagen, ja, es geht. Und es gibt kein Enforcement. Umgedreht wollte man aber auch jetzt vielleicht nicht sagen, alle diejenigen, die es macht, die Sachen abweichen, werden angestellt. Das ist eine vollkommen unbefriedigende Antwort.
Die wir für uns behalten.
Bitte?
Die wir für uns behalten.
Ja, ich meine, was auf jeden Fall erstmal sehr geschrieben haben, was wir auch als Prüfungsschwerpunkt dargestellt haben. Also die Erläuterung, wie was gemacht wurde, ist auf jeden Fall extrem wichtig. Das ist das. Aber die Frage, wie gehen wir mit um, wenn jetzt doch einer mit Single A kommt?
Triple B?
Ich weiß nicht. Hängt vielleicht von ein bisschen von der Entwicklung ab. Eine Carte Blanche kann ich Ihnen aus deutscher Sicht nicht geben, ja, weil das aus dem selbst ich weiß und das wurde auch gesagt, das wollen wir, also wenn einer das machen würde, dann kommen die anderen vielleicht auch und manche Länder sehen das so oder so und da hat man schon gebeten, so eigentlich da etwas zurückhaltend zu sein. Was ich denn auch tun werde, das entspricht nicht so ganz meinem Naturell, ja, weil ich sage, wir brauchen Klarheit, die Unternehmen wie die Wirtschaftsprüfer, ja, und ich finde es furchtbar. Leben von Prävention und wissen sagen, wir mal, so oder so ist es. Und wenn sie Hü sagen, dann müssen sie auch das durchziehen. Dieses Rumgeeier ist nicht meine Art. Aber ich bin in dem Fall nicht, ich fühle mich auch nicht befugt, das zu tun. Und deswegen bleibt es bei der unbefriedigenden Situation nicht da. Da können wir Ihnen die Kohlen auch nicht aus dem Feuer holen. Ob das IDW das dann irgendwo mal schafft, eine Absprache, das sagt, das geht noch so oder so. Das ist ein bisschen schwierig, es hängt ja auch etwas. Bei Griechenland kann man sagen, also die Prozentzahl, das war dann etwas einfacher. Ja. Ist Single A gleich Single A oder wegen Voraussetzungen gibt es was anderes? Ich glaube, das Spektrum von Möglichkeiten ist einfach größer. Was ist dann natürlich die Hürde, etwas mehr sagt, und dann sagen sie bei einem, dann wird es vielleicht noch passen. Ja. Und dann zieht der andere das, wo es überhaupt nicht mehr passt, als Beispiel. Und Deswegen.
Gibt es denn irgendwelche Pre-Clearance-Anfragen schon zu dem Thema?
Nö.
Weil das auch in der, sag mal, Community umhergeistert, dass ein oder zwei Institutionen oder Unternehmen das gesagt dann errichten wollten.
Ja,
wobei das meines Erachtens als Zeitfenster auch nicht mehr hinreichend ist.
Hat uns bisher nicht erreicht, kann ich eindeutig sagen. Ist eine unbefriedigende Situation.
Ich weiß nicht, ob Sie das dann nochmal aufgrund der Sitzung gestern und heute nochmal über das Thema nochmal berichten und sei es auch nur in dem Punkt, dass man sagt, wir wiederholen nochmal das, was wir damals vor ein paar Wochen oder Monaten gesagt haben, oder das Thema wird aber gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen.
Also ich habe einen Hinweis bekommen von etwas, ja, ich habe mit dem Herrn dann nicht weiter gesprochen. Das hängt so ein bisschen davon ab. Ich habe noch Kollegen einer anderen BP-Gesellschaft, der mich gestern auch angerufen hat, wie macht er das denn jetzt? Ja, die haben gesagt, wir müssen jetzt mal abwarten, ob es eine allgemeine Sprachregelung gibt von der ESTS. Ich erwarte, dass der mich am Montag wieder anruft, dann werde ich ihn genauso unbefriedigend beantworten können. Also das müssen wir mal intern nochmal besprechen. Ja. Sehe mich auch nicht bei dieser schwierigen Sache befugt, dass jetzt, weil wir nicht intern diskutiert haben, also das würde meine Kompetenz sicherlich überschreiten, wenn ich da nicht aus dem Fenster hänge.
Dann ist es einfach als Information, dass das Thema im Moment, gerade durch den Handelsblattartikel.
Ich hab das heute im Dienstag gelesen. Ja, darüber wird diskutiert, das wird demnächst wahrscheinlich verabschiedet. Was ich vergessen hatte noch zu gehen, zu IRS. Andere kommt jetzt gleich nochmal. Ja, das ist so das, was in dieser ECS, ja, European Enforcer Coordination Session, also wo man es ja so trifft, da ist jetzt vielmehr auch von ESMA an Power da drin. Da wird eben versucht, auch Politik zu machen, indem man sagt, hier, wir müssen aktiver werden, wir müssen mehr Visibility zeigen. Dann gibt es ja diesen Activity Report, da wird dann über berichtet, auch über andere Länder. Diese Datenbank wird fortgesetzt. Und dann sonstige Publikationen, einmal versucht, dieses Griechenland-Behandlung auch sich dazu zu äußern, was getan werden sollte. Und um jetzt mal ehrlich zu sein, an dieser Behandlung der Bonds in Griechenland, in Europa, da kann natürlich, wenn ich in ESMA sein würde, kann man daraus schon gewisse Handlungsnotwendigkeit ableiten. Ja, in Deutschland waren wir da fast rein, keiner hat da mehr, was weiß ich, einmal die 19 und die 51, was da war, das war wunderbar, aber andere Länder haben nichts oder kaum etwas getan. Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland waren, wurde das also bei weitem nicht in dieser Weise behandelt. Und das wirft natürlich schon ein schlechtes Bild auf den Umgang von IRS in Europa, das muss man klar sehen. Ja. Deswegen müssen wir unbedingt versuchen, dahin zu kommen, so ein Mist dann da nicht wieder passiert, weil das kann sehr gut, auch aus, ich denke mal, bis aus amerikanischer Sicht, gegen einen verwandt werden. Also da versuchen wir das einmal zu machen. Wir haben jetzt, finde ich, das war unter der Federführung hier von uns, da gibt es noch im Dezember einen Bericht zum Umgang von den mit IS36 internen Testen. Das ist ganz interessant, da gibt es manche Länder, die haben eine Wachstumsrate von 5% akzeptiert. Ja? Das ist ja nun jenseits sicherlich von Gut und Böse, wenn es eben ganz besondere Dinge irgendwo gibt. Einfach, ja, wenn Sie damit rechnen, ja, dann kommen Sie natürlich zu einem ganz niedrigen Zins und dann haben Sie ein ganz tolles Unternehmen. Ne? Also in solchen, also diesem Bericht, das finde ich, das war große Übersicht, um auch mal europaweit jetzt, weil die manchen Länder sind vielleicht nicht so weit, zu dokumentieren, worauf man achten muss, was ist für verschiedene Möglichkeiten auch irgendwo sogar benutzt werden. Also das wird noch im Dezember rauskommen. Ja, das ist jetzt ein unerfreuliches Thema, zumindest wenn ich die Kreise hier schaue. Also die Frage von Loans and Receivables, die hatten wir ja mal irgendwo da auf dem Tisch und dann haben wir gesehen, naja, kann man das noch so halten? Und dann, weil es ja vielleicht ein typisch deutsches Problem ist, haben wir dann gedacht, naja, dann gehen wir mal zum DSC. Das ist dann ja irgendwie die Hauptaufgabe, die wir vielleicht noch mit machen sollten. Ja. Dass wir haben eine Diskussion im ECS, die irgendwo sagt, nein, stopp, das müsste doch, die Voraussetzungen sind noch nicht mehr gegeben. Also noch in den Receivables. dann wollten wir, also kundgetan, wollten wir das, weil wir das festgestellt haben, also nachdem man hier in diesem Kreis gesagt hat, das ist nicht unser Bier, was wir nicht verstanden haben, aber das ist immer so, wir müssen das zur Klärung bringen, weil wir Diversity in Practice in Deutschland im großen Umfang festgestellt haben. Und das ist immer etwas, was wir als unbefriedigend ansehen, da versuchen wir zur Lösung zu bekommen, und wenn nichts weiter einfällt, dann gehen wir zum Herrn Flat sozusagen und seiner Truppe und sagen, hier, da ist Diversity, kümmert euch mal bitte drum, wir wollen da Ordnung schaffen. Dann ist aber eine neue Entwicklung eingetreten, dass in Europa das zu einem Fall von HSH Nord, der holländische Enforcer, dazu kam. Es ist dann bei ECS diskutiert worden. Und dann hat dann auch klargelegt, dass das so nicht akzeptiert wird. Und dann haben wir das zum Anlass genommen, auch sehr deutlich bei Big Five oder auch beim DSC oder so, ist jetzt auch hier an dieser Stelle nochmal etwas. Also zurzeit, 31.12.2011, auch wenn wir mittlerweile glauben, das war ein bisschen länger, dass es nicht ganz richtig ist, haben wir gesagt, das akzeptieren wir nicht etwa, weil wir glauben, dass es richtig ist, sondern wir akzeptieren, dass es Diversity in Practice gab, weil man vielleicht das eine oder andere noch mit guten Gründen hätte anders sehen können. Die Welt ist jetzt anders. Wer immer noch das so macht, der kriegt eine Anlassprüfung. Das ist falsch nach unserer Aufsicht, wenn es also abhängt von, ich sag mal, von der Ertragssituation vergleichbar mit den Welten. Wir haben, wie gesagt, einige Finanzvehikel, die abwählen hier diese Woche zwei Prüfungen, wo wir akzeptiert haben, also ist zwar jetzt falsch, nach dieser Erkenntnis und auch noch unsere eigenen Einschätzung, und haben den Unternehmen dann auch gesagt, liebe Leute, also am 31.12. geht das nicht mehr. Und das ist jetzt eine Aufforderung, vielleicht mal, das sind diese Finanzvehikel, sind häufig da, was weiß ich, Cayman Island oder sonst wo, ja, mit entsprechenden Wirtschaftsprüfern, da müssen Sie versuchen, wenn Sie da Ihr Netzwerk irgendwo auch mit der Kommunikation dafür verbunden sind, machen Sie denen klar, ja, Sie sollten wissen, welche Unternehmen, meistens ja Banken, etwas von Ihnen oder von Ihrem Netzwerk betreut werden in diesen Dingen, oder schreiben Sie hin und sagen Sie mal auch, das läuft nicht mehr. Ja, also wir haben versucht, das soweit ist, zu kommunizieren, aber die haben dann meistens Testat auch von irgendwo, wie gesagt, Cayman Island, und das ist ja nicht etwas, was so, letztes Thema ist Forbearance. Also alle, die nicht so genauso schlecht im Englisch sind wie ich, die muss jetzt mal nachschauen, was ist eigentlich Forbearance, also das ist die Nachsichtigkeit. Und man darf nicht vergessen, dieses Thema ist politisch auf extrem hohem Niveau. Ja? Also wie ich das in den ersten Bericht durften wir da mal reinschauen. Und da habe ich da gesagt, naja, da ging es um irgendwelche deutschen West-LB und sonst etwas, da habe ich das gar nicht verstanden. Dann war das der Berichterstatter, war dann auch ein Deutscher, und dann habe ich also mal etwas so ein bisschen flapsig den da so angerufen. Das war dann der Professor, dessen Namen habe ich jetzt vergessen. Also ein hoch angesehener, und das ist ja dieses Advisory Scientific Committee, der ist Professor in Mainz und trägt, also hat mir dann jetzt mal einen Vortrag gehalten, wie schlimm das alles ist, was er dem Herrn Schäuble erzählt hat. Ja. Und da bin ich ganz schnell ruhig geworden, und das hat allergrößte Bedeutung. Ja, man geht in den, insbesondere den Financial Institutions, zu großzügig um, das ist die Aussage. Und unsere englischen Kollegen, hier, da sehen Sie auch dieses European Systemic Risk Board, die sich damit beschäftigt hatten, und die haben klar gesagt, also wir schauen uns das Risiko an. Man kann zurückgreifen auf das, was UK, die haben das nämlich jetzt nicht im Rahmen von Enforcement, sondern im Rahmen der Bankenaufsicht haben die das schon verlangt, dass darüber Bericht erstattet wird. Da kann man so ein bisschen was draus lernen. Und es ist zu erwarten, also wie hier und hier auch, und es ist zu erwarten, das wird wahrscheinlich noch im Dezember kommen, ESMA zu Forbearance und zu Anforderungen, die zu erfüllen sind, auskommt. Und dann sind wir wieder zurück bei dem, wo sie da mit diesen Guidelines, wo sie dann gesagt haben, diese Financial Market Participants haben das und das zu tun. Also das ist dann rechtlich etwas, vielleicht hat das so nicht den Bestand vom Bundesverfassungsgericht oder sonst irgendetwas, aber das im ersten Wert wird erstmal in die Welt kommen, und man sollte sich zumindest, weil es ja auch sicherlich überlegenswert ist, ob da ausreichend viel darüber berichtet wird, ob ausreichend die Abwertungen vorgenommen werden. Also da ist etwas, was man im Auge behalten sollte, insbesondere die Damen und Herren, die da also in Financial Institute drin sind. Und da wird ESMAN sicherlich noch irgendetwas präsentieren, in die Stellung meines fast fertig, sicherlich noch im Dezember. Das hatte ich für Sie vorbereitet. Jetzt stehe ich gerne noch, weil auch nur noch nicht allzu lang für Fragen. Hinweise, wir lernen da immer gern, wenn jemand sagt, machen wir es nicht mal anders, dann haben wir dann zumindest die Möglichkeit, das zu reflektieren. Und wir sind, lerne ich immer von meinem Herrn Ernst, der viel mit Bern zu tun hat. Aber das Schöne ist hier, bei Bern ist man so, die dürfen sich nicht irren, sonst etwas. Ja. Können sagen, gut, wenn wir uns falsch gemacht haben, machen wir es beim nächsten Mal besser. Also wenn wir jetzt wollen, darf es sehr lernfähig sein, dass wir zuhören, wenn irgendjemand sagt, warum macht er das gar nicht so, macht es doch anders.
Ja, vielleicht noch eine Frage zu dem Stichwort Pre-Clearance. In welchem Umfang werden da Anfragen gerichtet und wie ist so ungefähr die Reaktionsantwortzeit, wenn wir das sagen?
Also dieses Jahr liegen wir gleich bei 5. Und wir sind alle irgendwo Dienstleister. Meistens ist es ja so, dass es schnell sein soll, muss ja sein. Und da kann ich Ihnen so sagen, die manchmal etwas herausfordernden zeitlichen Vorstellungen haben wir immer getroffen. Also wenn Sie den Namen nicht nennen bei einem DAX-Unternehmen, da haben die wirklich klar gemacht, pass mal auf, das ist kompliziert und wenn wir das nicht durchkriegen, der Aufsichtsrat haut uns das nicht an, das schert gerade uns, wir brauchen das in 10 Tagen. Aber es ist deswegen nicht so ganz schwierig, das aufzumachen, weil Sie an den Pre-Clearance, ja erstmal, wir verlangen ja eine vollständige Darstellung des Sachverhalts und wir verlangen eine Stellungnahme des Abschlussprüfers. Sie haben von vorn und wir gehen nicht mal in den Sachverhalt rein. Wenn das nicht vollständig ist, wie bei einer steuerlichen Anfrage, wenn das nicht vollständig ist, haben Sie so und so keinen Anspruch darauf, dass man sich daran hält. Und dann haben Sie von vornherein schon mal eine hoffentlich umfangreiche Würdigung durch den Abschlussprüfer. Und dann müssen Sie sich dann in Anführungsstrichen nur noch damit auseinandersetzen. Von daher, dass es reduziert meistens auf einen engen Sachverhalt. Ja. Also häufig ist es dann auch nicht so extrem kompliziert. Ja. Es gibt Gegenbeispiele, ja, wir hatten jetzt mal einen, da war es dann doch leider mit dem Sachverhalt und so, und es war sowas von kompliziert. Aber das dauerte dann auch, und das Unternehmen hat das auch eingesehen, die haben das auch teilweise selbst noch lernen können, das war sicherlich ein Einzelfall. Aber wenn das so vorbereitet ist, wir haben einmal einen Fall gehabt, da haben wir gesagt, nee, das geht nicht. Ja. Das war so eine heiße Finanzierungskiste, das mal so zu sagen. Ja. Eine größere Bank hat dann sehr kreativ da gesagt, hier, das machen wir so, die wollten dann Darlehen haben und gesagt, nee, also, da gibt es irgendwie so Fix for Fix und das ist dann nicht gegeben und so, und dann haben wir es kaputt und dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Und dann kam die 2 Wochen später nach, geht's denn jetzt? Ja? Und dann haben wir gesagt, also, eben ist vorbei. Ja? Wir sind nicht hier dazu da, das Wasser, auf dem man geht, oder das Eis, auf dem man gerade noch gehen kann, ja, und dann haben wir gesagt, eben ist Schluss. Ja? Da waren wir auch nicht so not amused, um das mal so auszudrücken. Haben wir es auch sehr auf etwas unfreundliche Art und Weise, was wir manchmal auch können. Sie glauben es nicht, aber das schaffen wir manchmal. So.
Vielen Dank.
Ja, dann darf ich mich vielleicht.